Ja, guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich heute wieder einmal in Uster sein darf. Ich sage wieder einmal, weil ich habe schon da gepredigt, wo die Kanzlerin da hinten gestanden ist und wo sie irgendwo da war und jetzt wieder ein völlig neues Raumgefühl. Und doch gehe ich stark davon aus, dass die wenigsten sich noch an mich erinnern mögen. Also mein Name ist André Kirchhofer, ich bin ein paar Jahre in Hinwil und mein lieber väterlicher Freund, der Gerhard Roth, hat ein bisschen zu mir geschaut in der Anfangszeit von meinem Predigen da sein. Ich mache das nämlich so, wenn ich an einem Ort bin, wo ich nicht so viel bin, dass ich gerne die Leute einfach einlade und sage, wenn ihr irgendetwas wollt wissen über mich, über mein Leben, über meine Familie, was immer euch auch interessiert, das könnt ihr jetzt fragen. Hat jemand irgendeine Frage? Ich weiss, es fordert immer alle ein bisschen raus, aber dann ist man morgen auch gerade schon wach. Wenn ich zum Glauben gekommen bin, ich bin 21 gewesen, ich müsste jetzt gerade heftig zurückrechnen, aber das ist doch vor 32 Jahren gewesen. Ja. Damals in Bainwil am See, oder beziehungsweise in Muri haben wir da gewohnt, im Aargau, ich bin im Aargau aufgewachsen. Ich fühle mich aber seit jeher als Zürcher, weil mein Vater ist ein Stadtzürcher gewesen, und im Aargau bin ich immer der Zürcher gewesen. Ja, wenn nicht aufheben, dürfen einfach reinrufen, weil in der Schule sind wir jetzt gerade im Moment nicht. Ja, Frage? Familie? Ja, Familie. Was soll mir meine Familie sagen? Ich habe eine liebe Frau, Katharina, die mich unterstützt und immer, wenn es irgendwie gerade dabei ist, bei all dem, was wichtig ist in meinem Leben, sie hat jetzt die grosse Gnade, dass sie die Predigt, die sie heute gehört, schon mal gehört hat und kann dann sagen, was besser oder was schlechter war. Wir haben eine Tochter, Zara. Sie ist in Hinwil, beziehungsweise sie wohnt in Irrenbad oben. Sie hat eben geheiratet von Gossau, so eine Jungschi-Liebschaft halt. Und dann haben wir 5 Enkelkinder, was für ein Segen. 5 Enkel, ich bin so glücklich, ich habe nichts dazu getan, alles meine Tochter gemacht. Ich kann nur absahnen, es ist wirklich grossartig. Ja, vielleicht noch eine Frage, so, wenn sich jemand getraut. Oh. Also, was ist das genau? Nein, das war ein Scherz. Nein, so habe ich das früher gelebt, als ich da jünger war. Da habe ich gedacht, das muss alles immer im Reich Gottes und so. Und heute ist es ja so, dass man als Pastor einen Weg 51 Stunden schafft und gar nicht so viel Freizeit übrig bleibt. Ich tue wahnsinnig gerne Gitarre spielen. Ich habe früher angefangen, Musik machen mit Bass spielen und dann in der letzten Gemeinde, wo ich war, habe ich gemerkt, dass ich mit dem Bass den Lobpreis nicht leiten kann. Und darum habe ich dann nach Gitarre angefangen zu lernen, jetzt etwa seit 8 Jahren. Und ja, wahnsinnig gerne Gitarre spielen. Seit ich einen E-Book-Reader habe, also so einen E-Reader habe, und ich wahnsinnig gerne wieder lesen, viel lieber als früher. Also wenn ihr mal ein gutes Geschenk wollt, auch gerade für ältere Leute, die nicht mehr so gut sehen. Wenn sie einigermaßen noch mit den Fingern zu schlagen kommen, dann ein E-Book-Reader, das ist genial. So ein kleines Teil und alle Bücher hat man drauf. Genau, sonst noch Freizeitbeschäftigung. Früher habe ich immer noch ein Computer und so, aber das interessiert mich eigentlich nicht mehr so wahnsinnig. Die sind schon so gut zusammengebaut, das muss man nicht mehr selber machen. Ich kann, und damit würde ich jetzt mit der Predigt anfangen. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, könnt ihr einfach auf mich zukommen, die sich nicht getraut haben. Wir sind dann nachher ein Moment noch da. Ich habe in Adliswil, wo ich im Moment Pastor bin, das ist auch darum hat sich das so ergeben, weil ja vielleicht wisst ihr, Adliswil klingelt etwas. Ja, ja. Genau. Als ich zu Adliswil jetzt die Weihnachtszeit angefangen habe, dachte ich, ja, was predigt mir die Weihnachtszeit? Und dann ist mir so ein bisschen zinken, ja, man könnte eigentlich mal über das predigen, was immer alle Leute vor Augen haben und viele gar nicht wissen, was es bedeutet. Nämlich so Krippenbilder, wie man da eins sehen, jetzt zugegebenermaßen nicht gerade das Schönste, aber doch sehr ich würde sagen, so wie es halt jemand aussehen. Und viele Leute haben ja auch eine Krippe daheim. Ich darf mal fragen, wer von euch hat daheim ein Krippli aufgestellt? Ja, eben, das ist doch noch etwas. Und dann hat es ja da ganz verschiedene Figuren, die man da anstellt. Und bei der einen ist es gerade völlig klar, oder jetzt Josef und Maria, natürlich sind die da. Warum sollen sie nicht da sein? Also Eltern müssen einfach rum sein. Und wenn man die Geschichte von Josef und Maria so ein bisschen anschaut, dann sieht man, dass in ihrem Leben einen Moment gegeben hat, wo sie müssen Ja sagen zu dem Geschehen, wo Gott mit ihnen vorhat. Ein Moment, wo sie nicht einfach können so weitermachen, wie sie es bis jetzt immer gemacht haben, sondern sie haben ganz bewusst sich dieser Herausforderung, wo Gott sie dreistellt, müssen stellen. Dann ist logisch, es ist der Stern meistens irgendwie rum, das ist vielleicht bei der Kippli manchmal noch schwieriger. Und man hat auch so ein bisschen Engel, die man anstellt. Ich nenne das die göttlichen Zeichen. Es sind die göttlichen Zeichen, die auf Jesus hinweisen. Die Engel für die Hirten, für die Leute, die ein bisschen weniger gebildet sind, vielleicht auch nicht so gut dann können lesen oder das nicht alles so immer präsent haben. Auf jeden Fall ist der Engel zu ihnen gekommen und hat ihnen das Evangelium oder beziehungsweise die Ankunft Jesus so erzählt, wie sie es können verstehen. Und der Weise, und das ist ganz spannend, hat der Stern beziehungsweise die Konstellation vermutlich von Sternen, dass er so vor Augen geführt, dass er für sie klar war, wir müssen jetzt mehr oder weniger einen Monat oder anderthalb Monate reisen, um den König anzuschauen. Und ich spüre, all die Menschen, die sind immer vor einer grossen Herausforderung gestanden, weil jedes Mal, wenn Gott zu ihnen geredet hat, ob es das Josef und Maria, ob das die Hirten durch den Engel oder ob das auch die Weisen sind, jedes Mal, wenn Gott zu ihnen geredet hat, haben sie sich müssen entscheiden, wenn wir auf das, was wir jetzt da gehört haben, wollen wir reagieren oder nicht? Die Hirten, wollen wir unsere Schafe jetzt einfach zurücklassen? Stellt euch mal vor, oder? Ihr seid irgendwo angestellt, es ist euch etwas anvertraut und ihr geht einfach, lauft einfach mal davon. Man kann das ja ein bisschen weiter oben runterbrechen, oder? Irgendjemand ist einteilt für die Kaffeebar, aber dann ist er nach dem Gottesdienst nicht dort. Und wenn man geht suchen, ja, Gott hat mir gesagt, ich muss etwas anderes machen. So muss man sich das vorstellen, es sind jedes Mal so Momente, wo man Entscheidungen müssen treffen musste, wo die Leute Entscheidungen getroffen haben. Und in dem sind sie uns wahnsinnig nahe. Denn auch wir haben viele Zeichen Gottes in unserem Leben, wenn wir mal ein bisschen anfangen, darauf hinspüren und ein bisschen schauen. Und da und dort redet Gott auch ganz klar. Und jedes Mal, wenn das passiert, ist es eine grosse Herausforderung. Die grosse Frage, wollen wir folgen oder wollen wir nicht folgen. Und dann habe ich mit dieser Serie, oder beziehungsweise mit dieser Predigt habe ich angefangen. Also die erste Predigt war Ochs und Esel. Weiss jemand, warum Ochs und Esel an der Krippe stehen? Da. Die zwei da, er schaut nicht wahnsinnig schön, aber ja, ich habe es gehört irgendwo. Genau, so ähnlich, ja. Altes Testament ist immer gut, oder? Das kann man immer einwerfen, weil die meisten Leute lesen das Alte Testament nicht, dann wissen sie gar nicht, was drin steht, können sie nachprüfen. Jesaja 1 ist das. Der Ochs weiss, wer sein Herr ist und der Esel kennt die Krippe von seinem Herr. Also der Ochs weiss, wer über sein Leben zu bestimmen hat und der Esel weiss, wo das Futter herkommt. Und das ist so ein Hinweis darauf und dann so die ganze Tragödie drin. Aber mein Volk weiss es nicht. Und in dem Moment wird sichtbar, oder? Die zwei sind dort, wo eigentlich das ganze Volk Israel sollte stehen, wo eigentlich alle Menschen hingehören. Darum sind sie manchmal, wie auch da an diesem Bild, oftmals näher an der Krippe zu, als die anderen zwei. Aber das habe ich alles ja in der anderen Predigt schon ein bisschen länger gesagt, nur so ein bisschen als Hinführung. Und dann habe ich mir überlegt, an Weihnachten, warum sind die Leute eigentlich alle da? Letztendlich sind sie alle da, wegen dem Kind, das in der Krippe liegt. Letztendlich sind wir heute Morgen zusammen wegen dem Kind, das in der Krippe liegt. Wegen dem Wunder, das da passiert ist, wegen dem grossartigen Geschehen, das man irgendwie gar nicht so richtig fassen kann, gar nicht so richtig begreifen kann. Und dann haben wir überlegt, ja, wie ist eigentlich das genau gewesen? Stellen wir uns das mal vor, wenn er jetzt mal, vielleicht hilft es dir, die Augen zuzumachen, ist aber überhaupt nicht nötig, wenn euch das unwohl ist. Wenn ihr euch einfach mal vorstellt, ihr seid mit diesen Hirten dort auf dem Feld und dann nachher kommt der Engel und dann hört ihr das grosse Ehre sei Gott in der Höhe, oder das schöne alte Lied. Und dann denkt ihr, jetzt gehen wir schauen. Und dann kommen wir in den Stall rein, oder ihr kommt in den Ort rein, wo Jesus geboren ist. Und was sehen die Leute eigentlich dort? Habt ihr euch das mal überlegt? Was sehen die Hirten, was sehen die Weisen, die Gelehrten aus dem Morgenland, was sehen die eigentlich, wenn sie in den Stall oder wenn sie an die Krippen ankommen? Sie sehen das Kind, das in Windeln gewickelt ist. Ich habe einen Schulkollegen, ich habe jetzt keinen Kontakt mehr mit ihm, dann könnte ich sagen, ich habe einen Schulkollegen gehabt, aber ich nehme an, dass er noch lebt. Und ich habe einen Schulkollegen, wo wir so Teenies waren, der war katholisch und irgendwie von den Kirchen so ein bisschen schräg reingenommen. Also irgendwie hat ihm das alles Katholische nicht so gefallen. Ich bin reformiert und mich hat das eh alles gar nicht interessiert. Dort ist man noch, er ist Teenie und irgendwann mal so um Weihnachten hat er gesagt, weisst du, André, wenn Jesus aufs WC ist, hat es im Fall auch gestunken. Und für ihn war das irgendwie etwas gewesen, so ein bisschen, ja, so die Heiligkeit, oder? Und so. Aber es ist tatsächlich so. Wenn Jesus, oder wenn Jesus als Baby, wenn er dann ein bisschen als, oder als Kleinkind ein bisschen feste Nahrung zu sich genommen hat und Maria hätte das Fülle putzen müssen, dann ist das nicht wahnsinnig heilig gewesen oder wahnsinnig schön gewesen. Vielleicht ist euch mal, schon mal aufgefallen, was wir eigentlich über Jesus wissen in seiner Kindheit. Hat irgendjemand eine Ahnung? Was wissen wir über Jesus in seiner Kindheitszeit? Also wirklich aus der Bibel aus, also nicht aus irgendwelchen Literaturbüchern oder irgendwelchen Fantasiegeschichten. Wo er 12 ist. Das heisst also, von dem Moment an, wo Jesus geboren ist, bis er 12 war, ist eigentlich nichts passiert, was irgendeiner von den Evangelisten das Gefühl hat, das müssen wir aufschreiben. Ja, was sagt uns das? Es war so normal gewesen, wie es nur... Wie? Es war so normal gewesen, wie es nur normal sein kann, das Leben. Oder ich stelle mir das so also vor, irgendwann hat Jesus dann gezahnt, oder? Und dann nachher der... Hat der Mutter fast um den Verstand gebracht. Vielleicht war er ein liebes Kind, vielleicht war er aber eines von diesen Kindern, die die ganze Nacht durchblären. Und die Mutter denkt, Mensch, jetzt schlaf endlich mal, dass ich auch wieder schlafen kann. Und dann stupft sie die Josef an und die sagt, nein, ich muss arbeiten morgen. Geh du schauen. Irgendwie so. Ganz einfach, ganz normal. Es ist manchmal noch schwierig, sich das vorzustellen. Wenn ich so in diesen Bibelgesprächsrunde, wo wir so alle 2 Wochen haben, wenn wir mit den Leuten so ein bisschen über Geschichte aus dem Neuen Testament reden, dann merke ich, dass vielfach Menschen und wir Christen Geschichte von hinten her verstehen und von hinten her lesen. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass in einer ganz normalen Geschichte über Jesus jemand sagt, ja, er hätte das eh schon alles gewusst. Und es ist ja eh schon alles klar gewesen. Versuchungsgeschichte, dort mit dem Teufel auf dem Berg. Es ist ja eh klar gewesen, dass er das überwindet, dass er das gewinnt. Ich muss sagen, das ist nicht so gewesen. Jesus ist so Mensch gewesen, dass in diesen Versuchungen in er echt versucht worden ist und es um alles gegangen ist. Oder wenn Jesus Menschen begegnet ist oder wenn Jesus gefragt worden ist, dann hat er nicht schon immer die Antwort voraus gewusst. Er war nicht ein wandelndes Lexikon, sondern er war ein Mensch, der so intensiv mit Gott verbunden war, dass er gehört hat, was Gott sagt in diesen Situationen. Darum gibt es zum Beispiel einen Moment, wo sie die Ehebrecherin zu ihm bringen und er nachher gefragt wird, was sollen wir machen, wo er sich wie Zeit kauft, indem er ein bisschen etwas auf den Boden malt. Vermutlich, um in dieser Zeit auch hören und verstehen, Gott, was willst du? Vater, was willst du, dass ich jetzt da mache, in dieser Situation? Oder dass Jesus Christus, dass sein Weg am Kreuz endet, das hat er vermutlich erst in dem Moment richtig in der vollen Größe verstanden, wo er auf dem Berg von der Verklärung war und Gott ihm das offenbart hat. Über Jesus kann man im Hebräerbrief lesen, er hat auch all dem, was er gelitten hat, gehorsam gelehrt. Das heisst also, im Leben von Jesus hat es auch ein Wachstum gegeben, hat es eine Entwicklung gegeben. Er ist nicht einfach von Anfang an der vollkommene Heilige und Alleswissende gewesen, sondern er ist als Gottes Sohn gleichzeitig auch, wie es im Lied heisst, der Mariensohn gewesen. Der Menschensohn, der müde war, wo manchmal Hunger hatte, wo Durst hatte, wo das Herz durchbohrt worden ist von Schmerz, wenn irgendetwas nicht gut gelaufen ist, wo er können brüllen in Situationen, wo er gemerkt hat, wie unverständlich das die Leute sind, wo sich auch können ein bisschen nerven, wo er können sagen, hey, wie lange muss ich noch bei euch bleiben, bis er endlich versteht? Ganz wie ein Mensch halt ist. An einer Stelle wird das deutlich im Wort Gottes. Im Lukas 11, 27 kommt eine Frau zu Jesus und die Frau sagt, und ich lese nur die zweite Hälfte, selig ist der Leib, der dich getragen hat. Offensichtlich ist Jesus als Kind oder als Heranwachsendes im Mutterleib so gewesen, wie alle anderen auch. Geburt, zügig, ist wunderbar gewesen und herrlich gewesen, aber was nachher passiert ist und auch Geburt ist sehr so gewesen, wie halt Geburten sind. Die das schon erlebt haben, die wissen, wie das öppen ist. Und dann um die Brüste, an denen du gesogen hast. Oder Jesus ist gestillt worden, wie alle Kinder gestillt werden. Ganz normal. Und vielleicht hat er manchmal dann ein bisschen zu viel aufs Mal und dann ist es wieder rausgekommen. Wie es halt einfach ist. Und wisst ihr, ich möchte euch da nicht euer Jesusbild zerstören. Und ich möchte auch nicht, dass ihr denkt, das sei jetzt irgendwie blasphemisch, also irgendwie lästend, was ich sage. Sondern ich möchte, dass man versteht, dass Jesus so Mensch war, wie wir auch Menschen sind. Ganz eben. Und das ist Weihnachten. Dass Gott nicht wie der Herrliche über allem einfach drüber hinein schwebt und ihn überhaupt nichts angehen kann, sondern Gott kommt so zu uns Menschen runter, dass unser Leid, unser Schmerz, unsere Freude und unsere Trauer ein Teil wird von seinem Erleben hinein. Und darum heisst es auch, dass er uns kann verstehen in allem hinein. Darum weiss er auch, wie es um uns steht, wie es uns geht. Er kennt unsere Kämpfe. Er weiß, wie zerbrechlich das unser Leben ist. Hat irgendjemand von euch in den letzten paar Wochen eine Grippe gehabt? Oder wie ist man gerade nichts innerhalb von wenigen Tagen oder von 100, fast auf null, aber manchmal ein bisschen, je nachdem, oder wenn man geimpft ist, schleicht es vielleicht ein bisschen an einem vorbei, aber es geht so wahnsinnig schnell und unser Leben ist so nichts mehr, so zerbrechlich. Was haben sie also gesehen, die Leute, wenn sie zu Jesus angegangen sind, an die Krippe? Was ist so anziehend an dem Kind? Ich glaube, sie haben vor allem das gesehen, was sie über das Kind gehört haben. Sie haben all die Verheißungen plötzlich im Herzen und im Kopf gehabt. Sie haben gehört, die Hirten zum Beispiel, wie die Engel gesagt haben, der Retter ist geboren. Sie haben verstanden, Josef und Maria, etwas ganz Besonderes hat Gott mit uns vor. Und in dem allem sind sie uns so wahnsinnig nahe, die Menschen. Sie sind uns so wahnsinnig nahe, weil auch wir wissen ja mehr oder weniger alles, was wir wissen, darum, weil wir es irgendwann mal gehört haben. Und aus dem Hören raus haben wir geglaubt. Und aus dem Glauben raus ist eine Erfahrung gekommen, eine Gewissheit gekommen, eine Sicherheit gekommen. Und so war es bei den Hirten auch gewesen. Wo sie weggegangen sind, haben sie immer noch nicht mehr gesehen, als auf das Kind, das in Windeln gewickelt ist. Genau so steht es in der Weihnachtsgeschichte. Und doch sind sie hoch erfreut gewesen, weil die Verheißung mit dem zusammengekommen ist, was sie selber jetzt gesehen haben. Und an dem Punkt, da ist bei ihnen Glauben entstanden. Und die Weihnachtsgeschichte ist hochgradig eine Glaubensgeschichte. Eine Geschichte, wo Menschen etwas erleben, etwas sehen, weil sie glauben. Weil sie am Wort Gottes glauben. Weil sie glauben diesen Hinweis, die hinführen zu Gott an. Ups, das war gerade ein bisschen viel. Josef und Maria haben als erstes gehört und verstanden, wer Jesus eigentlich ist? Weiss jemand, was der Name Jesus bedeutet? Das schon mal gehört? Retter, Heil, Heiland. Im Matthäus-Evangelium heisst, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist sein Name und sein Name ist Programm. Und das ist das, was Josef und Maria gehört haben. Gott gibt selber seinem Sohn den Namen, weil er auch der Vater ist. Und sie können nicht selber auslesen, sie können nicht selber wählen, sondern Josef und Maria haben den Namen wie bekommen. Und sie haben das Kind, dann Maria in ihrem Bauch trägt, nachher geboren, auf den Ärmel trägt, gesehen, wie es läuft. Und sie haben immer gewusst, aus dem Kind wird der Retter von Israel. Wir wissen, aus dem Kind wird der Retter von der ganzen Welt. Und sie haben das geglaubt und im Glauben haben sie eine andere Sicht auf Jesus bekommen. Dann sein Titel, Christus, der Gesalbte. Schon im Alten Testament, schon bei Mose ist vorausgesagt worden, es wird einmal ein Prophet kommen, auf den sollen sie dann hören. Und auch da haben die Leute geglaubt, auch wenn jetzt tatsächlich der Bogen gespannt wird vom David bis jetzt zu Jesus an und er tatsächlich in Bethlehem, in der Stadt vom König David geboren wird, da könnte tatsächlich etwas drin liegen für uns. Da könnte tatsächlich Christus, der Herr, der über allem steht, geboren worden sein. Und es ist ja so ein bisschen wie unfassbar eigentlich, oder? Dass der Herr von der Welt, der über allen Macht und über allen Gewalten steht, in Menschenhand hineingelegt wird. Das ist eigentlich gar nicht zu fassen. Das kann, so Sachen kann nur Gott einfallen. Oder so etwas kann sich nur Gott ausdenken. Weil er aber auch irgendwie weiss, dass die Gaben, die er uns gibt, bei uns eigentlich schon gut aufgehoben sind. Zumindest bei der Maria und beim Josef ist Jesus gut aufgehoben gewesen. Und vielleicht können wir uns mal fragen, wie sieht das bei uns aus, bei dem, was Gott uns anvertraut hat, uns in die Hand gelegt hat. Es ist ja auch nicht so, dass Gott einfach alles macht auf dieser Welt. Sondern eigentlich ist es so, dass er uns Gaben gibt und uns auch fragt, dann irgendwann mal, wie gehst du damit um? Und darin liegt eine Wahnsinnsverantwortung, eine Wahnsinnsgnade auch von unserem König und von unserem Gott, dass er uns Sachen anvertraut und wir damit umgehen können. Was alle gemerkt haben, ist, dass es eine Wohltat ist. Eine Wohltat Gottes. Jesus ist nicht gekommen, um unser Leben zu beschweren. Ich habe keine Ahnung, wie ihr euer Christsein lebt. Ich merke einfach, mir tut es manchmal weh, oder, wenn das Christsein plötzlich so etwas wird, wo eine Last ist. Ach, Christ sind wir auch noch. Und im Gottesdienst müssen wir auch noch. Und beten sollten wir auch noch. Und dann will unser Pastor noch, dass wir irgendwo mitschaffen. Was für ein Krampf. Ich kann euch sagen, ich bin ja zum Glauben gekommen, ich bin nicht christlich aufgewachsen. Mein Vater ist bei meiner Konfirmation mit seinem Vater, also mit meinem Grossvater, ins Restaurant gegangen, ein Bier trinken und er gewartet, bis es vorbei ist. Ich wäre nicht Christ, wenn das Christsein wäre. Ich wäre nicht Christ, wenn Christsein eine Last wäre. Für mich ist Christsein, für mich ist Jesus Christus eine Wohltat. Der meine Lasten trägt. Der, der mir den Weg weist. Ja, noch viel mehr der, der mir sagt, du hast einen Platz bei mir, an meiner Seite im Himmel. Du gehörst zu mir. Und wenn dein Christsein so etwas Schweres, Trauriges geworden ist, dann ist es vielleicht gut, wenn du so in Gedanken, vielleicht sogar im Geist, einmal zu dem Krippli hingehst und anfängst zu sehen, da schenkt Gott sich selber uns. Ein weiterer Name, wo Jesus ja, oder ein Name, ein Titel, wo Jesus gehört, ist Immanuel. Gott mit uns. Heißt jemand Manuel? Kein Manuel? Ja, also wenn wir das Kind bekommen, ich finde Immanuel, also Manuel, ein total guter Name. Nicht der schönste, aber ein guter Name. Weil es einem immer daran erinnert, da ist Gott so nahe. So nahe will Gott uns kommen. Er will nicht weit weg von uns sein. Er will nicht so, dass wir irgendwie uns abracken müssen. Wir müssen nicht irgendwo an einen Ort hingehen, um Gott zu begegnen. Sondern Gott ist uns näher geworden durch Jesus Christus. Und dann habe ich gefragt, warum sind oder wer fehlt eigentlich? Ich lese einen Text noch vor, dass ihr nicht lesen müsst. Und du, Bethlehem, im judäischen Land, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Aus Micha 5,1 aus, im Matthäus ist das drin, oder ja, Matthäus-Evangelium. Und wenn man sich das so anschaut, muss man sagen, ja, eigentlich ist das auch ein starkes Zeichen, oder? Gottes Volk hat gewusst, dass der Retter kommt, in Bethlehem. Wer fehlt an der Krippe? Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht darüber? Wer ist eigentlich nicht da? Die Schriftgelehrten. Jetzt ist witzig, das ist das, was die Schriftgelehrten am Herodes sagen. Sie sagen, ja, wir schauen mal schnell nach, da, wo haben wir jetzt das? Konkordanzführer, Christus, Geburt, König David, Bethlehem. Ja, in Bethlehem ist es. Die haben das gewusst, die haben das verstanden, aber sie sind nicht gegangen. Ist doch krass. Und irgendwie gleichen sie uns als Menschen von heute sehr stark da drin. Als die alles wissen und es irgendwie nicht in die Hände und nicht in die Füße und nicht ins Maul kriegen. Vielleicht auch darum, weil es nicht in unserem Herz ist. Schriftgelehrte, die haben die richtigen Antworten können geben auf die Frage, was ist mit dem König, aber es hat keine Auswirkung auf ihr Leben. Ein Christsein oder ein Glauben, der keine Auswirkungen hat auf unser Leben, ist so etwas von unnütz. So etwas, was die Welt überhaupt nicht braucht. Wer fehlt sonst noch? Wo gewusst hätte, wo der neugeborene König von Israel kommt? Der Herodes. Und jetzt ist die Frage, warum ist der Knolle nicht da? Oder? Also er hätte ja können auch gehen schauen. Er ist nicht da, weil er gemerkt hat, das beißt sich irgendwie. Oder? Alter König, neuer König. Wenn der neue König kommt, müsste der Alte irgendwie abtreten. Man sieht das in England, wie schwierig das ist, oder? Für eine Königin abzutreten. Die klammern sich ja auch, oder sie denken, der Charlie kann es halt nicht. Wie auch immer, der Herodes ist nicht da, weil er nicht will. Weil er auch spürt, ja, wenn da jemand kommt, der mehr Macht hat als ich, dann müsste ich ja zurücktreten. Wisst ihr, das ist genau auch unsere Situation. Dort, wo Jesus kommt, dort müssen wir zurücktreten. Dort sind unsere Pläne, so was Josef und Maria so gedacht haben, oder? Wie sie da dann irgendwann einmal ihres heiratet und dann ihres ganze Leben so in einem kleinen Häuschen mit allem Gärtli und so planet. Das ist alles Makulatur, das ist alles für nichts gewesen in dem Moment. Weil das Nächste, was sie erlebt haben, ist ja, dass sie auf Ägypten müssen, ins Ausland fliehen, also weg. Wenn Jesus kommt, dann kommt er als König. Aber er kommt nicht als der, der einfach sagt, jetzt bin ich mal da, mache mir Platz. Sondern er kommt so, wie es in der Offenbarung von Johannes heisst, wenn Jesus zu seiner Gemeinde kommt, dann steht er vor der Tür und fragt, wann da? Wann die Tür auftut? Möchtet ihr überhaupt, dass ich da bin? Und dort, wo man ihn einlädt, dort, wo er kann sie dort tut er seine Macht entfalten. Wenn wir etwas mit Jesus erleben wollen, oder wenn wir seine Macht, seine Gewalt, auch seine heilsame Gnade erleben wollen, dann müssen wir ihn einladen. Er drängt sich uns nicht auf. Ich komme damit zum Schluss. Ihr könnt euch anfangen aufstellen, wenn ihr wollt. Warum diese Leute da sind, habe ich versucht zu erklären. Wegen dem Kind, das in der Krippe liegt. Warum sind ihr da? Und wir brechen es mal ein bisschen ab, warum sind ihr da heute im Gottesdienst? Und es gibt ganz viele Gründe. Meine, jemand hat mir mal gesagt, ja, weisst, ich komme auf den Gottesdienst, wie mein Gottesdienst kommt. Okay. Dann gibt es Leute, und das ist ja auch gut, vielleicht ist heute Morgen auch jemand da, der seiner Mutter einen Gefallen tut. Oder statt ein Weihnachtsgeschenk, ja, ich komme mit dir in den Gottesdienst. Oder vielleicht gleich ein Weihnachtsgeschenk, man weiss, es bedeutet meinen Eltern so viel, wenn ich komme, und darum komme ich halt auch wieder mal mit, eigentlich gucke ich mir das alles an, aber ich komme jetzt halt gleich. Vielleicht kommt man, weil es so schön ist, miteinander zu singen, weil es so schön ist, nachher miteinander Kaffee zu trinken, ein bisschen Gemeinschaft zu haben. Und vielleicht ist das auch der einzige Ort da, wo es wirklich Menschen hat, die dir zuhören. Und wenn das der einzige Ort ist, dann ist es ein guter Ort da zu sein. Warum sind wir da? Ich bin immer wieder bei meinem Herr Jesus Christus wegen ihm selber. Weil er der ist, der Gottes Verheißungen kanalisiert, zusammennimmt. Weil bei ihm das Leben ist in dieser Fülle und in dem Ausmaß, wie ich es sonst nie finde, sonst nie sehe. Darum bin ich da. Ich möchte euch einladen jetzt für eine Zeit, wo ihr selber still sein könnt für euch. Man hört in dieser Zeit ein Stück, ein Musikstück vom Klavier und der Flöte. Und bevor wir das Stück hören, möchte ich noch beten. Vater im Himmel, wir bitten, dass du uns die Augen öffnest für das Wunder, dass du deinen Sohn ganz klein und schwach in die Welt gegeben hast, dass er uns ganz nahe kommt, ganz an unser Herz ankommt. Dass wir verstehen, dass wir ihm auf Augenhöhe können begegnen, weil er nicht auf uns herabschaut, sondern vielmehr uns aufzieht, zu sich anzieht. Jesus, ich bitte dich, dass du heute Menschen zu dir heranziehst, dass du Herzen zu dir heranziehst in deiner Güte und Gnade. Amen.